Ernst Wolf hat Philosophie und Geschichte in Deutschland und in den USA studiert. Er ist Autor zahlreicher Bücher und publiziert Artikel in verschiedenen Online-Magazinen. Darüber hinaus produziert er Videosendungen mit KenFM, Klagemauer TV oder Nur Wieso. Derzeit veröffentlicht er vor allem Videos auf seinem eigenen YouTube-Kanal sowie dem Nachrichtenportal Apolut. Die Verstrickungen der Hochfinanz, der Wall Street und dem Machtzentrum Weltwirtschaftsforum sind nicht nur Thema seiner Videos, sondern auch seiner Spiegel-Bestseller Weltmacht IWF und World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund. Herr Wolf, zunächst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auch teilnehmen an diesem Projekt Alternativ WEF. Das Motto dieser Veranstaltung ist ja freie Bilder einer freien Welt von morgen. Eine freie Welt von morgen, wie sieht denn die in Ihrer Vision aus? Wie könnten Sie die skizzieren?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage deswegen, weil wir in einer relativ unfreien Welt leben und es wahrscheinlich keinen Umbruch in eine direkte freie Welt geben wird. Also ich glaube, dass uns da noch sehr, sehr große Turbulenzen bevorstehen, dass wir noch durch einige Täler durchgehen müssen, bevor wir da tatsächlich einen etwas besseren Zustand erreichen. Aber für mich ist einfach grundlegend das höchste Gut des Menschen seine eigene Selbstbestimmtheit. Und ich glaube, dass diese Selbstbestimmtheit uns im Zuge der gerade der technologischen Revolution, die gerade vor sich geht, immer stärker genommen wird. Also wir werden immer mehr überwacht, wir werden immer mehr kontrolliert, uns werden Dinge immer stärker untergeschoben, wir werden also mehr oder weniger dirigiert, ohne dass unser eigener Wille dabei wirklich im Mittelpunkt steht. Und ich denke, das ist das Allerwichtigste, das Zentrum einer neuen, einer guten, schönen, also dem der menschlichen Natur entsprechenden Welt wäre eine Welt, in der die Selbstbestimmtheit des Menschen auch als höchstes Gut gehandelt wird. Und das gilt für alle Bereiche. Das gilt nicht nur für den sozialen Bereich, das gilt auch für den Bereich der Ökonomie, auch für die Medizin, für alles. Überall muss die Selbstbestimmtheit im Mittelpunkt stehen.
Diese Selbstbestimmtheit, wie würde die aussehen in unterschiedlichen Bereichen? Sie können da gerne bestimmte...
Fangen wir mal mit dem letzten Bereich an, mit der Gesundheit, dass jeder für seine Gesundheit selber verantwortlich ist und dass man ihm keine Maßnahmen aufdiktieren darf, so wie das in den letzten 3 Jahren der Fall gewesen ist, als man uns zwingen wollte, bestimmten medizinischen Maßnahmen nachzukommen, mit denen wir teilweise eben nicht einverstanden waren. Ich denke, da muss man sagen, jeder ist für sich selbst, für seinen Körper selbst verantwortlich. Das Gleiche gilt natürlich auch in anderen Bereichen. Also wenn ich mich informiere, muss ich das selbstbestimmt tun. Das kann ich in unserer Gesellschaft im Moment kaum, weil fast alle großen Medien im Hintergrund immer von den gleichen Organisationen oder Personen gelenkt und geleitet werden. Also da muss auf jeden Fall etwas passieren. Also wir leben ja in einer bestimmten historischen Phase und die ist gekennzeichnet dadurch, dass sich unglaublich viel Macht in sehr, sehr wenigen Händen konzentriert hat. Und die Voraussetzung für eine demokratische, für eine wirklich demokratische Welt wäre, dass diese Macht sich wieder auf die Mehrheit der Menschen verteilt. Also wir müssen sehen, weg von dieser Machtkonzentration. Und dazu müssen wir natürlich auch wissen, welches sind die wichtigsten Machtinstrumente unserer Zeit. Also das wichtigste Machtinstrument der letzten, sagen wir, mehreren tausend Jahre ist das Geld gewesen. Also wir kommen aus einer Gesellschaft, in der der Spruch gegolten hat, Geld regiert die Welt. Und dieses Geld ist heute ungleicher verteilt als jemals zuvor in der gesamten Geschichte der Menschheit. Also wir haben es heute mit Ultrareichen zu tun, die Vermögen haben, die weit über dem liegen, was die Sonnenkönige im späten Mittelalter gehabt haben. Dann haben wir heute ein zweites Herrschaftsinstrument, was dazugekommen ist, und das sind die Daten. Mit den Daten kann man auch Menschen beherrschen, wie wir das ja in den sozialen Medien und auch in den ganzen digitalen Konzernen sehen im Moment. Und da muss auch etwas passieren. Also ich denke, um eine freie und selbstbestimmte Welt wirklich in Gang zu bringen, müssten wir uns eigentlich überlegen, ob wir nicht mal an die Verfassungen rangehen. Also wir haben alle Verfassungen, die sehr schön klingen. Also die meisten Verfassungen fangen auf der Welt mit dem Satz an, alle Menschen sind gleich. Allerdings muss ich sagen, in unserer Welt sind die Menschen nicht gleich, sondern sie sind ungleich, weil sie verschieden viel Geld und vor allem verschieden viel Daten besitzen. Also da müsste etwas geregelt werden. Ich denke, wenn man die Verfassung dahin ändern würde, dass man diese Machtinstrumente mit hineinnimmt und tatsächlich dafür eine Machtbegrenzung sorgt, dann wären wir einen ganzen Schritt weiter.
Geld haben Sie schon angesprochen als eines der Machtmittel. Ich habe es auch kurz in der Einleitung erwähnt. Sie haben sich Ihr Leben lang eigentlich mit dem Finanzsystem auseinandergesetzt, vor allem mit dem der Vergangenheit, mit dem der Gegenwart und sozusagen hier auch die Missstände angeprangert. Wie könnte denn in so einer freien Welt von morgen ein Finanzsystem aussehen? Wie wird denn bezahlt? Was gibt es für Geld? Wie wird das im Hintergrund geregelt? Also Ist das ganz anders an welchen Stellschrauben muss man hier auch drehen?
Ja, ich denke, wir müssen überlegen, erstmal, Geld hat es ja gar nicht immer gegeben. Geld hat sich aus der Tauschwirtschaft entwickelt und Geld hat zu den Zuständen geführt, die wir im Moment haben. Also es gibt ja viele Leute im Moment, die Marktwirtschaft noch sehr hoch halten. Man muss sagen, die Marktwirtschaft selber hat einen großen Konzentrationsprozess durchgemacht und ist nicht mehr das jungfräuliche Gebäude oder das Gebilde, was es einmal gewesen ist. Also wir haben heute die ganz großen Konzerne, die sehr viel bestimmen. Wir haben Monopole und Monopole sind das Gegenteil von, also die zerlegen den Wettbewerb und der Wettbewerb ist der Motor der Marktwirtschaft. Nur bin ich auch kein großer Anhänger der Planwirtschaft, aber die Planwirtschaft, muss man sagen, entwickelt sich ganz von alleine. Also das, was wir heute erleben, wenn wir zum Beispiel Amazon ansehen, das ist teilweise schon Planwirtschaft vorweggenommen, weil diese Konzerne können über die technologischen Möglichkeiten alles Mögliche herausfinden über ihre Kunden und die können dann ganz geplant vorgehen. Die können Bedürfnisse erwecken und diese Bedürfnisse dann befriedigen. Also wir befinden uns in einer Art Mischwirtschaft zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Und ich denke, da muss man einfach den Realitäten ins Auge sehen und sehen, wie man dieses Problem auf Dauer löst. Weil Planwirtschaft haben wir gesehen, was im letzten Jahrhundert passiert ist, hat leider zu sehr unglücklichen Verhältnissen geführt. Aber die Marktwirtschaft hat uns auch, also immerhin mit zwei Weltkriegen da, nicht gerade in eine sehr, sehr schöne Zukunft geführt. Ich denke, da muss man sehen, wie man die Zukunft organisiert, zwischen diesen beiden Dingen abwägt. Und mein Vorschlag wäre da ganz einfach. Mein Vorschlag wäre da, einen bestimmten Bereich der Gesellschaft aus der Marktwirtschaft herauszunehmen. Und zwar wären das insgesamt drei Bereiche. Das wäre der Bereich der Erziehung, das wäre der Bereich der Gesundheit und der Bereich der Altenpflege. Die müssten aus dieser marktwirtschaftlichen Denke herausgenommen werden. Wir wissen ja, dass zum Beispiel im Bereich der Gesundheit die Pharmaunternehmen unglaublich mächtig geworden sind. Pharmaunternehmen, muss man ganz klar sagen, sind nicht an unserer Gesundheit interessiert, sondern daran interessiert, uns krank zu halten und zwar das lebenslang, damit sie möglichst viel Geld verdienen. Also ich denke, wenn man diese drei Bereiche aus der Marktwirtschaft herausnehmen würde und den anderen Bereich, also die Marktwirtschaft selber, so beeinflussen würde, dass man tatsächlich die Macht der Monopole da weitgehend zurückdrängt und dem Mittelstand, und das ist für mich das Allerwichtigste dabei, dem Mittelstand endlich die Möglichkeiten zuweist, die der Mittelstand tatsächlich hat, weil der Mittelstand trägt unsere Gesellschaft. Der Mittelstand wird leider am stärksten besteuert, im Gegensatz zu den Großkonzernen. Da muss natürlich etwas geändert werden. Also den Mittelstand in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig also diese drei Bereiche, die ich genannt habe, aus der Marktwirtschaft herausnehmen. Wie soll das Ganze finanziert werden? Mein Vorschlag wäre, dass man bei der Geldschöpfung die Geldschöpfung selber besteuert und das Geld, was man durch diese Steuer einnimmt, sofort in diese drei Bereiche hineingibt, sodass es in den Bereichen Erziehung von Kindern, Gesundheit für uns alle und Altenpflege, dass es da nicht mehr darum geht, Geld zu verdienen, sondern dass da tatsächlich in gewisser Weise planwirtschaftlich gearbeitet wird.
Das Thema auch sehr spannend, dass Sie die Erziehung erwähnt haben, weil die Erziehung schafft ja sozusagen auch das Fundament, die Grundlagen für die Zukunft. Was wünschen Sie sich da für eine Änderung?
Ja, ich denke, das muss in den Schulen anfangen, möglichst in den Kitas schon und da muss natürlich auch weitergehen zu den Universitäten. Und da müssen wir sehen, da ist leider der Weg in eine völlig falsche Richtung gegangen. Also die Universitäten waren ja mal Horte der Wissenschaft, das sind sie heute leider nicht mehr, weil die Wissenschaft inzwischen von den ganzen großen Konzernen absolut gekauft wurde. Also die Wissenschaft ist heute nicht mehr frei, sondern muss sich in die Richtung bewegen, in die die Geldgeber sie gerne bewegt haben möchten. Und das ist natürlich, also das verhindert tatsächlich auch das Aufkommen neuer Theorien. Und wenn wir sehen, wie groß und wie mächtig die Pharmaindustrie ist, dann wird da natürlich auch verhindert, dass ganz normale, altherkömmliche Gesundheitsmittel da weiter verbreitet werden oder das Wissen darüber verbreitet wird. Also da wird der menschliche Fortschritt wird da eingeengt und da gibt es eine Rückwärtsbewegung und die muss unbedingt aufhören. Man muss also das Ganze von diesem Korsett des Geldes befreien. Und da müsste man bei den Universitäten ganz besonders arbeiten, weil die Universitäten zu einem großen Teil heute von großen Hinterleuten finanziert werden und da müsste Schluss gemacht werden. Wenn man das tatsächlich über eine Steuer machen könnte und den Leuten dann freie Hand geben könnte, dann würde man die Wissenschaft tatsächlich von diesen ganzen ökonomischen Zwängen befreien.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt.
Inhaltlich, Sie haben ja gemeint, die Selbstbestimmung des Menschen ist der zentrale Wert. Wie könnte man den in einer Erziehung vermitteln, um sozusagen schon von Grund aus sozusagen die Menschen auch zur Selbstständigkeit zu ziehen, was ja immer auch ein gewisses Ideal war?
Ja, ich denke, man muss sich da auch an die ganzen Ideale erinnern, also die Ideale der Kultur. Leider ist es ja heute so, dass die Kinder aufwachsen mit Handys und mit iPads und sofort mit dieser Kultur der letzten 10 Jahre da konfrontiert werden. Leider ist es so, man muss sagen, Jugendliche heute haben von klassischer Literatur, von klassischer Musik und so weiter so gut wie überhaupt gar keine Ahnung und werden dadurch ja natürlich auch unglaublich schnell manipulierbar, weil es gibt eine gewisse Grundlage für jeden Menschen und diese Grundlage ist über Jahrhunderte geschaffen worden. Es gibt ganz große Werke der Literatur, die eigentlich jeder kennen sollte, weil die auch bestimmte Werte vermitteln, diese literarischen Werte, die Werke. Und das ist leider heute nicht mehr der Fall. Da muss man gleich einsetzen. Und natürlich muss man dann auch ansetzen an der Einschränkung dieser ganzen digitalen Beeinflussung von jungen Menschen, weil das, was da passiert, ist im Moment absolut nicht gut. Also wenn man bedenkt, dass da heute 2-Jährige, 3-Jährige schon mit dem iPhone umgehen, das hat Auswirkungen auf das Gehirn dieser Menschen. Diese Menschen werden leicht manipulierbar und werden dann natürlich zu gehorsamen Untertanen in einem System, was sie selber überhaupt nicht durchschauen.
Wir kommen auch immer wieder, ich merke es im Gespräch, auf die Themen Technik, ja, Digitalisierung zurück. Sie sind ja ein großer Kritiker dieser Entwicklung. Ja. Sie positionieren sich auch sehr kritisch zu Elon Musk zum Beispiel, ja, seinen Vorhaben in diese Richtung. Was mich interessieren würde, jetzt diese Verbreitung dieser Technologien, Stichwort künstliche Intelligenz, ja, scheint ja aktuell kaum aufzuhalten sein. Und meine Frage wäre, welchen Platz und welche Rolle, wenn man sie jetzt nicht gänzlich, ja, abschalten kann und, ja, einfach einen Stecker ziehen kann sozusagen, müssten denn derartige Technologien in dieser Welt von morgen aus Ihrer Sicht einnehmen, um vielleicht maximalen Nutzen und möglichst wenig Schaden anzurichten?
Ich denke, dass bei der künstlichen Intelligenz sind wir da an einer ganz kritischen Stelle. Also wir haben ja jetzt erlebt, dass einige Leute, die da ganz hoch positioniert gewesen sind, also wie der ehemalige Entwicklungschef von Google, auch der Marketingchef von Google X, dass die ihre Jobs bei ihren Firmen gekündigt haben, weil sie gesagt haben, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist einfach zu gefährlich geworden. Also da haben wir offensichtlich ein Stadium erreicht, in dem künstliche Intelligenz selbst kreativ sein kann, selbst Entscheidungen treffen kann. Und wir alle haben ja diese Bilder gesehen, dass Drohnen da sich selbstständig ihre Ziele suchen. Also da sieht man, dass das Ganze wirklich sehr, sehr gefährlich geworden ist. Warum ist das so gefährlich geworden? Deswegen, weil die ganze Entwicklung der künstlichen Intelligenz nicht der Mehrheit der Menschen genützt hat, sondern in den Händen von ganz wenigen Spezialisten gewesen ist. Und diese Spezialisten sind natürlich von großen Firmen gekauft worden. Also die haben im Interesse dieser großen Konzerne gehandelt. Und wer sind diese großen Konzerne? Das sind in erster Linie die Magnificent Seven des Silicon Valley. Also das sind Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Das sind diese großen Unternehmen, wobei da auch gleich der Name Elon Musk mitfallen muss. Also Elon Musk, Gründer von PayPal, dann später Betreiber und Mitgründer von Starlink und SpaceX, heute CEO und fast alleiniger Inhaber von Tesla, hat diese Entwicklung natürlich ganz gewaltig vorangetrieben. Also es gibt keinen Menschen auf der Welt, der über mehr Geld und auch über mehr Daten verfügt als Elon Musk. Das Problem ist, dass Elon Musk natürlich an sich selber denkt und das alles im eigenen Interesse vorantreibt und eben als Verbündeter der anderen Leute im Silicon Valley auch deren Interessen mit berücksichtigt. Und deren Interessen sind eben nicht unsere Interessen. Sonst hätte man längst schon mal auf die Bremse getreten und hätte gesagt, also seien wir mal vorsichtig, passen wir auf, dass wir bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz nicht diesen Frankenstein-Moment erreichen, wo die künstliche Intelligenz dann größer, stärker und intelligenter wird als wir selber, sodass wir Menschen dann praktisch nichts anderes mehr als gehorsame Knechte der künstlichen Intelligenz sein. Also es handelt sich im Grunde eigentlich nur um das sozial-ökonomische Gefüge dahinter, dass eben diese Entwicklung im Moment in den Händen von so wenigen Leuten ist. Das müsste geändert werden.
Dann verstehe ich Sie aber auch richtig, wenn dieses Gefüge sich ändern würde, dann könnte diese Technik durchaus auch genutzt werden, um vielleicht diese freie Welt von morgen
auf jeden Fall, also die technologischen Fortschritte bergen ja immer, also die bergen Gefahren, aber die bergen auch ungeheure Möglichkeiten. Also ich muss sagen, was ganz Persönliches habe ich erlebt. Ich habe mir in der letzten Woche eine neue Brille besorgt und bin da an ein Gerät angeschlossen worden. Da ist mir gesagt worden, das ist künstliche Intelligenz. Also ich kenne noch von früher die ganzen Sehtests, die man machen musste, wo da lauter Gläser in so Brillengestelle eingelassen werden. Nichts von dem war mehr nötig. Ich habe eine Minute lang in ein Gerät geguckt und das Gerät wusste anschließend ganz genau, wie man eine neue Brille auszusehen hat. Ich muss sagen, das ist ein Segen. Da wird sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit gespart. Und das Ergebnis ist einfach hervorragend. Also künstliche Intelligenz an sich ist nicht schlecht. Aber wenn die künstliche Intelligenz tatsächlich so weit getrieben wird, wie sie jetzt in den letzten Monaten getrieben worden ist, ich muss nur daran erinnern, Elon Musk selber hat zusammen mit Steve Wozniak und einigen anderen Leuten einen Brandbrief geschrieben vor etwa ein Vierteljahr und hat davor gewarnt, dass diese Entwicklung in eine ganz gefährliche Richtung geht und hat gefordert ein halbjähriges Moratorium. Niemand hat darauf reagiert, auch Elon Musk selber nicht, mit der Begründung, ich bin schließlich Unternehmer, ich muss mich dem Wettbewerb stellen. Und das ist eine ganz gefährliche Argumentation.
Also Regulierung dieser Technik, das hat ja zum Beispiel auch die EU vor, die sich quasi auf die Fahnen geheftet hat, eines der ersten großen internationalen Behörden auch zu sein oder Staatengebilde, die jetzt diese künstliche Intelligenz regulieren. Gibt das in eine richtige
Richtung? Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Also die Regulierung hat in der Vergangenheit auch nie etwas gebracht, weil diese Konzerne sind inzwischen unendlich viel mächtiger als auch die Bürokraten der EU. Ich denke, da muss man etwas anderes sich überlegen. Und mein Vorschlag in dieser Richtung wäre, dass man weltweit eine Aufhebung der Patente und Lizenzen im Bereich der IT fordert. Also ich glaube, wir sind wirklich an einem ganz gefährlichen Moment und wir müssen dazu radikalen Methoden greifen. Und die einzige Methode, die mir im Moment sinnvoll erscheint, ist, dass dieses ganze Wissen, was da in den Händen von ganz wenigen Leuten im Moment existiert, dass das der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt wird. Und das kann nur dadurch gemacht werden, dass Lizenzen und Patente aufgehoben werden. Interessant ist, dass die wichtigsten Unternehmen der Welt, also das im Moment an der Börse höchst dotierte Unternehmen der Welt, ist Nvidia. Und Nvidia lebt von eigentlich nichts anderem als Lizenzen und Patenten. Und wenn man diese Lizenzen und Patente freigeben würde, dann würde die Macht dieser großen Konzerne zerfallen, dann würde aber gleichzeitig auch eine unglaubliche Welle der Kreativität in der gesamten Bevölkerung entstehen, weil sehr viele junge Entwickler sind heute, wenn sie zum Beispiel Startups gründen, sofort in den Fängen von großen Konzernen, weil sie gleich an die Grenzen dieser ganzen Patente und Lizenzen stoßen. Und die könnten dann also einfach frei durcharbeiten und die könnten dann wahrscheinlich auch Großes leisten, was tatsächlich zugunsten der Mehrheit der Menschen wäre.
Das ist die Grundidee mal gewesen, von Patenten und Lizenzen geistiges Eigentum zu schützen und sozusagen.
Leider ist die Grundidee nie ganz aufgegangen, weil diejenigen, die Patenten, also die Erfindung gemacht haben, sind meistens ziemlich billig abgespeist worden. Also bestes Beispiel dafür ist Bill Gates. Bill Gates hat damals mit MS-DOS Milliarden gemacht. Der Erfinder von MS-DOS, dem hat er dieses Patent damals mal für $50,000 abgekauft. Der ist praktisch leer ausgegangen. Also die Milliarden hat derjenige gemacht, der diese Lizenz und dieses Patent sich gesichert hat. Ich weiß, das Ganze klingt ungerecht. Also man kann ja dann irgendwie eine Regelung treffen, dass diejenigen, die neue Erfindungen machen, dass die diese Erfindungen dann für ein oder zwei Jahre tatsächlich patentiert bekommen. Aber das muss dann über eine kurze Zeit nur sein und das muss dann anschließend für die Menschheit freigegeben werden. Und man kann diese Leute natürlich auch dann honorieren.
Wir kommen auch immer wieder auf dieses sozioökonomische Machtgefüge, wie Sie es genannt haben, ja, zurück, die dann sozusagen das dann eigentlich darüber bestimmt, ob eine Entwicklung jetzt zum Nutzen der Menschheit ist oder zu ihrem Schaden. Ja. Welches sozioökonomische Machtgefüge bräuchte es denn? Welches globale Machtgefüge auch, um eine bessere Welt von morgen Wirklichkeit werden zu
lassen? Wir bräuchten andere Staaten mit anderen Verfassungen eigentlich, weil wir müssen, wenn wir die Geschichte betrachten, müssen wir feststellen, dass sämtliche staatlichen Gebilde bisher von Machthabern etabliert wurden. Und Machthaber waren in der Vergangenheit die Besitzer von Geld, also von den ganz großen Vermögen und sind in der heutigen Zeit die Besitzer nicht nur der ganz großen Vermögen, sondern auch der ganz großen Datenmengen. Also da müsste ein gewaltiger Umbruch passieren. Da müsste man ganz neu ansetzen und sagen, wir müssen Staaten gründen, die im Interesse der Mehrheit der Menschen arbeiten. Ich weiß, dass viele mir dann vorwerfen werden, das klingt aber sehr sozialistisch, aber man muss sagen, unsere Marktwirtschaft, also die kapitalistische Marktwirtschaft, hat uns in diese Situation hineingeführt, mit der müssen wir leben und aus der müssen wir irgendwie wieder herauskommen.
Nächstes war, kommen wieder zurück aufs Thema Digitalisierung, aber diesmal in Verbindung mit Geld sozusagen, die EZB über die Einführung des digitalen Euro entscheiden. Sie gelten natürlich als Warner vor einer solchen Idee. Wo liegen denn jetzt angesichts vor dem Hintergrund, was wir jetzt die letzten 20 Minuten schon besprochen haben, nochmal konkret die Gefahren bei einer solchen Entwicklung?
Die Gefahr ist, dass uns die Selbstbestimmtheit im finanziellen Bereich da total weggenommen wird. Also wenn der digitales Zentralbankgeld eingeführt wird, bedeutet das dann schlussendlich, dass jeder von uns nur noch ein Konto hat, nicht mehr bei einer Geschäftsbank, sondern bei der Zentralbank. Dass die Zentralbank dann über jede einzelne unserer Transaktionen Bescheid weiß. Die Zentralbank kann uns individuelle Steuersätze, individuelle Zinssätze aufdiktieren. Die kann uns Strafzahlungen Zahlungen aufdiktieren, die kann uns von allen Finanzflüssen abschneiden, die kann uns an ein Sozialkreditsystem docken. Also da sind der Zentralbank unendliche Möglichkeiten gegeben. Zusätzlich muss man wissen, der wichtigste Berater aller großen Zentralbanken, also auch der EZB und der Federal Reserve, ist inzwischen das mächtigste Finanzunternehmen aller Zeiten, und das ist BlackRock. BlackRock steht gleichzeitig auch hinter den ganz großen 6 der 7 Magnificent Seven im Silicon Valley. Also wir werden dann abhängig einmal von der staatlichen Institution, der Zentralbank, die inzwischen aber wiederum abhängig ist von einer privaten Institution. Und ich muss mal daran erinnern, in den 30er Jahren hat die Verschmelzung von Staat mit Großunternehmen noch den Namen Faschismus getragen. Und das ist das, was uns droht, der digitale Faschismus. Und dem müssen wir uns unbedingt widersetzen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen wäre, sich dem digitalen Euro da auch zu widersetzen.
Alternativ WEF, klingt groß, das ist eine große Aufgabe, das birgt auch entsprechende Verantwortung. Wo sehen Sie denn die wichtigsten Aufgaben einer solchen Gegeninstitution sozusagen zu den globalen Eliten, um eben Schritt für Schritt einer freieren Welt, so wie Sie sie schon skizziert haben, auf der Grundlage der Selbstbestimmtheit auch näher zu kommen?
Ja, ich glaube, dass wir einfach in eine große Diskussion begeben müssen, weil die Probleme im Moment sehr komplex sind. Da müssen also alle verschiedenen Fakultäten da miteinander zusammenarbeiten. Und da dürfen wir uns natürlich nicht vom Geld abhängig machen. Und da finde ich es natürlich gut, wenn jemand, der crowdfinanziert ist, jemand, der also über private Spenden solche Organisationen und solche Treffen wie dieses hier veranstaltet, wenn der da die Initiative ergreift und dann Leute zu Worte kommen lässt, die eben nicht vom großen Geld im Hintergrund bezahlt werden oder von den Sammlern großer Daten. Und deswegen finde ich das ungeheuer wichtig, weil ich glaube, in der nächsten Phase werden uns wirklich große Turbulenzen drohen. Und in dieser Phase haben wir eigentlich nichts anderes in der Hand als die Information. Und unser größtes Asset, also der größte Trumpf in unserer Hand, ist immer noch die Wahrheit. Und die Wahrheit, die müssen wir irgendwie verbreiten. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass wir eingeengt werden von den großen Medienkonzernen, die im Hintergrund also immer von den gleichen Leuten geleitet werden. Und deswegen bin ich so froh, dass solche Veranstaltungen wie diese hier stattfinden.
Information, Wissen zur Verfügung stellen, Aufklärung betreiben, sich vernetzen, miteinander reden, einen Diskurs führen. Das ist vielleicht der erste Schritt, vielleicht auch der zweite. Irgendwann muss ja aus all dessen auch eine Art politischer Wille und sozusagen auch eine Macht sozusagen ganz entstehen können, die sich dem anderen entgegenstellt. Wie könnte dann das passieren?
Ich denke, dass aufgrund der großen Turbulenzen, die uns erwarten, sich immer wieder neue Bewegungen bilden werden. Und diese Bewegungen, die brauchen dann vernünftige Forderungen. Und ich habe ja jetzt in diesem Interview auch meine Forderungen mal so bekannt gegeben, einfach nur zur Diskussion gestellt. Also ich erhebe für mich nicht den Anspruch, da die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern ich gebe das jetzt einfach so bekannt. Ich hoffe, dass andere ihre eigenen Lösungsansätze damit reinbringen und dass wir dann in einer großen, breiten Gruppe von Menschen darüber diskutieren können. Aber dass die Menschen also in der nächsten Zeit sehr viel wacher werden, als sie es in der Vergangenheit geworden sind, das ist für mich ganz klar, weil die Situation, in die wir hineingehen, wird die Leute mit immer mehr Schwierigkeiten konfrontieren. Also wir erleben eine Senkung des Lebensstandards im Moment, die jeden Einzelnen betrifft. Und das bedeutet, dass ganz viele Menschen, die bisher an all das geglaubt haben, was ihnen gesagt wurde, die werden anfangen, daran zu zweifeln. Und die werden sich dann Leuten wie uns zuwenden und fragen, was habt ihr denn für Lösungsmöglichkeiten? Und da sollten wir dann da sein und da sollten wir unsere ganze Energie gerade in der nächsten Phase hineinstecken.
Zum Abschluss des Interviews würde ich Sie noch ganz kurz bitten, dass Sie mir sozusagen folgende Sätze vervollständigen. Ja. Sprich, ich sage den Anfang und Sie sagen ihn dann fertig sozusagen. Freiheit ist?
Selbstbestimmtheit.
Der Great Reset ist?
Eine ganz gefährliche Entwicklung für uns alle.
Die Weltherrschaftsagenda der Globalisten ist?
Ja, auch eine ganz gefährliche Agenda, aber eine Agenda, die uns auch Möglichkeiten eröffnet. Ich erinnere ganz kurz, Entschuldigung, dass ich ein bisschen länger antworte. Ich selber bin in China geboren und in China gibt es für das Zeichen Krise. Das Zeichen Krise besteht aus zwei Zeichen. Das eine ist Gefahr und das andere ist Chance. Und das muss man immer sehen.
Die Corona-Aufarbeitung ist?
In Gange im Moment, aber die reicht nicht aus, wenn sie sich nur mit Corona selber beschäftigt, sondern man muss sehen, dass Corona nur ein Schritt in eine bestimmte Richtung gewesen ist.
Ein Krieg in Europa ist?
Im Moment glaube ich nicht so wahrscheinlich, wie er uns präsentiert wird. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Angstmache mit dabei ist. Ich fürchte allerdings, dass es im Nahen Osten ganz anders aussieht.
Das WEF ist?
Eine Organisation, die uns nichts Gutes will.
Die WHO ist?
Genau das Gleiche.
Das Alternativ-WEF ist?
Ein Aufbruch und eine Aufforderung an alle, sich wirklich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen.
Und auf 1 ist?
Ein Sender, dem ich schon mehrere Interviews gegeben habe, der mir schon sehr geholfen hat und dem ich weiter viel Glück wünsche.
Herr Wolf, herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.